Für eine Diskussion bezüglich einer Zinspause ist es noch viel zu früh. Willkommen zu Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Ja.
Frei übersetzt die Worte von Jerome Powell. Genau, gestern erst kam so ein bisschen, na Euphorie nicht, aber es kam so ein bisschen, okay, man hat erwartet, dass die Zinsen angehoben werden, das war jetzt keine Überraschung.
Genau, also das war klar mit den 75 Basispunkten. Dann kam die offizielle Pressemitteilung und da hieß es, dass die Notenbank auch so ein bisschen Rücksicht nimmt auf die Wirtschaft. Und da haben alle gedacht, jetzt machen sie vielleicht doch ein bisschen Pause, Bremse. Aber dann kam dann die Pressekonferenz, auf der Jerome Powell dann selbst gesprochen hat. Und da hat er nochmal gesagt, also er kämpft weiter gegen die Inflation. Die Zinsen werden weiter angehoben. Die Obergrenze wird wahrscheinlich doch höher liegen, wahrscheinlich so im Bereich 5%. Aber, und das ist wieder das Positive am Ende, die Zinsschritte werden kleiner ausfallen. Also ein gemischtes Bild. Die Reaktion an der Börse war, erst ging es ein bisschen nach oben und dann am Ende dann doch nach unten. Und vor allen Dingen die sensitiven Werte wie Technologie und Konsum haben besonders gelitten.
Ja. Gut, das sehen wir jetzt hier nicht direkt, weil es jetzt der Vergleich schon auf Jahressicht ist, aber klar ist.
Aber hier sieht man ganz schön, das ist der Dow Jones im Vergleich zum Nasdaq des letzten Jahres. Man sieht, das sieht nicht gut aus, aber man sieht auch, dass der Dow Jones sich erstmal komplett besser gehalten hat, nur 11% verloren im letzten Jahr, der Nasdaq 32%. Aber das Entscheidende ist hier das Ende. Wir haben ja im Oktober den besten Börsenmonat beim Dow Jones seit über 40 Jahren gesehen, seit 1976 mit plus 14%. Und im Oktober hat der Nasdaq gerade mal um 4% zugelegt. Und diese 4% sind jetzt schon wieder so gut wie weg. Also wir sind fast wieder auf Jahrestief. Und diese Schere ist schon recht ordentlich. Klar, das hängt an den Zinsen. Und ich bin aber der Auffassung, dass vielleicht jetzt wirklich das Schlimmste auf dem Tisch liegt. Also ich glaube, viel schlimmer schafft es selbst Jerome Powell nicht, sich noch zu äußern. Und ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass auch die Notenbank mal ein paar Indikatoren bezüglich der Inflation dazu nimmt, die zeigen, dass die Inflation sehr wahrscheinlich schon bald wieder recht deutlich zurückgehen wird.
Und dann könnte die Schere wieder sich langsam schließen. Dann
könnte die wieder sich schließen, ja. Ja.
Wir gucken mal auf ein paar Einzelwerte, auch gerade aus dem Tech-Sektor. Gab es ja einiges an Zahlen, auch in den vergangenen Tagen, Wochen. Amazon letzte Woche Donnerstag, wir haben noch im Vorfeld drüber gesprochen, dann gab es die Zahlen, sind enttäuschend aufgenommen worden. Mittlerweile ist auch Microsoft, habe ich heute gelesen, wieder zum ersten Mal seit 2017 mehr wert als Amazon.
Ah, okay. Ja, Amazon ist übrigens jetzt fast nur noch so wenig wert wie auf dem Corona-Tief. Ich habe nochmal nachgeschaut, da waren wir im Tief bei $81, jetzt sind wir bei 92. Also wir sind jetzt tiefer als vor Corona, also quasi der ganze schöne Gewinn in dieser Zeit ist mehr als aufgezehrt und Apple leidet natürlich jetzt doppelt, weil Apple ist sowohl ein Tech-Konzern als auch ein Konsum. Amazon. Apple war übrigens sehr gut, die Zahlen war keine so schlechte Prognose. Amazon war alles andere als gut. Also Amazon ist Tech-Konzern und natürlich Einzelhändler zugleich oder Großhändler oder wie man es sehen will, E-Commerce-Händler, um es genau zu sagen. Und darum leidet man natürlich besonders unter jetzt dieser Angst, dass der Konsum zurückgehen könnte. Und ja, die Aktie, das sieht nicht gut aus. Und klar, Amazon ist jetzt deutlich gefallen, aber ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, billig ist die Aktie deswegen immer noch nicht von der Bewertung her. Klar, im Vergleich zu dem, wie Amazon vor ein, zwei Jahren bewertet worden ist, ist es sehr günstig, aber ob das günstig genug ist, ich weiß es nicht und ich würde mich da auch erstmal ruhig verhalten. Also wer die Aktie hat, ich glaube, der kann sie auch durchaus behalten, aber wer jetzt überlegt einzusteigen, da würde ich ruhig noch mal ein bisschen abwarten.
Okay, also als Langfristinvestment, wenn man investiert ist, kann man natürlich am Ball bleiben.
Aber ja, die Story ist natürlich intakt, nur Amazon muss natürlich auch irgendwann mal wieder mit dem Kerngeschäft Geld verdienen, also nur mit der Cloud-Sparte ist dann auch ein bisschen wenig. Das wird schwierig und jetzt wird es wichtig sein, wie das Weihnachtsquartal wird.
Dann wissen wir in 3 Monaten mehr, wie es dann gewesen ist. Können wir darauf schauen. Jetzt schauen wir erstmal auf Tesla. Da wissen wir auch schon, Zahlen gab es ja schon vor einiger Zeit. Wir haben aber noch ein paar Grafiken, wo wir das auch nochmal deutlich zeigen können.
Also die Aktie, da muss man nicht viel zu sagen. Es hat sich von diesem Kursrutsch nicht erholt. Ist natürlich jetzt auch schwer in diesem Umfeld. Aber nochmal, ich glaube, so ein bisschen den Höhepunkt von den negativen Nachrichten, den haben wir jetzt langsam erreicht. Mhm. Und bei Tesla gab es tatsächlich jetzt auch viele gute Nachrichten. Das sehen wir auch kleiner bei den vorgelegten oder bei den Zahlen. Es gibt nämlich frische Zahlen, was die weltweiten Verkäufe betrifft. Da ist bei den Elektroautos das Model Y also ganz klar auf Platz 1. In Europa ist es das meistverkaufte Auto von allen Autos und wahrscheinlich sogar das meistverkaufte Auto der Welt auch. Es gibt noch ein, zwei Toyotas, die dem Model Y gefährlich werden könnten, aber tatsächlich ist jetzt das Elektroauto Model Y das meistverkaufte Modell auf der Welt.
Und dann folgt er schon auf Platz 2.
Genau, dann folgt das Model 3 auf Platz 2. Und auch sehr interessant, in den Top 10 nur Tesla und BYD und dann noch zwei andere. Einmal dieser Wuling, das ist dieser kleine chinesische Stadtwagen, den ich auch schon, glaube ich, schon mal als Bild dabei hatte. Und auf dem Platz 9 dann der VW ID.4. Sonst gehört das Elektroauto Hauptfeld Tesla und BYD.
Ja, schauen wir auf eine zweite Grafik, wo es auf die Verkäufe nach Herstellern geht, also geordnet nach Herstellern. Und hier erstmal die Plug-in-Hybride.
Genau, das ist eben gerade an den Zahlen nur vom September. Das sind die Zahlen von Januar bis September, also die ersten drei Quartale. Und da sieht man, inklusive Plug-in-Hybrid ist BYD mittlerweile ganz klar die Nummer 1 mit fast 1,2 Millionen verkauften Fahrzeugen vor Tesla mit 900.000. Dann kommt VW mit 550.000 rund und dann zwei Chinesen, SAIC und Geely.
Und wenn man jetzt nicht nur auf Plug-in
schaut, sondern wenn man jetzt nur die reinen Elektroautos nimmt, dann rutscht Tesla auf Platz 1. Die Zahl bleibt gleich, weil Tesla nur Elektroautos verkauft. Und die Zahl von BYD halbiert sich, sogar mehr als halbiert sich, auf 584.000. Danach wieder die alten Reihen, wobei dann hat sich Hyundai, Kia dann noch mit reingeschoben und Geely verdrängt aus den Top 5. Aber ich bin mal gespannt, wie sich dieses Verhältnis ändert, denn BYD wächst ja im Moment doch deutlich schneller als Tesla und wahrscheinlich wird man irgendwann im nächsten Jahr gleich aufliegen, BYD und Tesla bei reinen Elektroautos.
Wir schauen auch gleich nochmal auf BYD, auf die Aktie. Wir haben noch zwei Grafiken quasi zu Tesla, der Vergleich der Autoverkäufe
Genau. Mit Toyota. Sehr spannend, das ist wirklich mal eine spannende Zahl. Es heißt ja immer, Mensch, Tesla verkauft ja nur so wenig Autos und die anderen verkaufen so viele. Im dritten Quartal hat Toyota 2,6 Millionen Autos verkauft und Tesla nur, wobei das für Tesla ziemlich gut ist, 344.000. Man sieht schon am Wachstum, Toyota 5% Wachstum, Tesla 42% Wachstum. Wie kann das sein, dass jetzt Tesla deutlich mehr wert ist als Toyota bei den Stückzahlen? Klar, man kann argumentieren, das Wachstum ist besser, deutlich besser. Also in ein paar Jahren wird sich dieses Verhältnis deutlich angleichen, weil Toyota in den nächsten Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr wachsen, sondern eher schrumpfen wird. Aber jetzt kommt die zweite Grafik und die sieht schon mal ganz anders aus. Und das ist vielleicht auch ein bisschen wichtiger für die Börse, das ist der operative Gewinn. Und da hat Tesla im dritten Quartal Toyota überholt, und zwar recht deutlich. Und vor allen Dingen was Wachstum, 3,9 Milliarden Dollar operativer Gewinn bei Tesla plus, also fast verdoppelt. Und bei Toyota ist der Gewinn doch recht deutlich zusammengeschrumpft auf nur noch 3,1 Milliarden Dollar.
Jetzt schauen wir mal auf BYD, denn da gab es Ende letzter Woche ja noch die endgültigen Zahlen. Die vorläufigen gab es ohnehin schon. Es gab jetzt auch keine große Überraschung mehr, aber die Aktie, was die Zahlen angeht, aber die Aktie hat das trotzdem zum Anlass genommen, um ein bisschen zu steigen.
Gut, zum einen muss man ja sagen, sie ist im Vorfeld doch recht deutlich gefallen. Das ist natürlich auch eine Erholung oder eine technische Reaktion auf die vorangegangenen Abschläge. Aber tatsächlich, die Zahlen waren wie vor, zwar kurz zwei Wochen vorher hat man sie schon vorläufig veröffentlicht, 350% Gewinnsteigerung, das war eigentlich so das Wichtigste. Das hat man erreicht und in der Folge haben sich jetzt auch viele Analysten nochmal geäußert, sich positiv geäußert zu BYD, haben gesagt, ja, die Zahlen waren wirklich gut, auch die einzelnen Monate waren gut, man blickt gut in die Zukunft, die Kursziele wurden fast komplett bestätigt liegen. Ich glaube, das Höchste ist von Credit Suisse. Auf jeden Fall ist es bei 82 Euro umgerechnet. Also das ist schon sehr sportlich. Aber die meisten Kurse liegen so im Bereich um die 40 Euro. Also da ist man nach wie vor guter Dinge. Und ja, ich bin mal gespannt. Es sind jetzt zwei Sachen, die schwierig sind. Technologieaktien sind unter Druck. Dazu gehören dann eben auch Elektroautos und natürlich dann noch die Abneigung gegenüber China-Aktien, die jetzt so ein bisschen sich verbessert hat oder ein bisschen weniger geworden ist, aber die natürlich immer noch da ist, wenngleich ich das für überzogen halte. Aber ja, bei BYD ist es ohnehin relativ safe, weil man kauft ja die Aktie, das Pendant, oder man kauft die Aktie direkt, die gleichen Aktien, die auch in China gehandelt werden. Also das hat mit Amerika jetzt rein gar nichts zu tun.
Wir haben noch eine Grafik zur Bilanz
von Achso, ja, da sieht man nochmal die Gewinnentwicklung. Und das ist wirklich stark. Also man sieht hier 2020, das sind die blauen Balken, da hat sich wenig getan. 21 keine Verbesserung, im Gegenteil, da sind die Gewinne sogar zurückgegangen. Und jetzt 2022 die grünen Balken, 800 Millionen Yuan im ersten Quartal, dann den Gewinn schlank verdreifacht und jetzt nochmal gegenüber dieser Verdreifachung nochmal mehr als verdoppelt. Das ist wirklich stark und im Vergleich zu vorher, das kann ich gar nicht ausrechnen, mehr als verdreifacht auf jeden Fall. Also mal gucken, wie das weitergeht im vierten Quartal. Aber das Schöne ist natürlich, dass bei BYD jetzt auch die Skaleneffekte wirken, also höhere Stückzahlen, weniger anteilige Fixkosten, höherer Gewinn. Und ja, das spricht nichts dagegen, dass sich das fortsetzt.
Wie gesagt, die Aktie ist ja ein bisschen angestiegen. Glaubst du, das kann jetzt die Erholung sich fortsetzen?
Oh, ja, was ich glaube, ich glaube zu viel. Hoffen. Aber hoffen sagen wir mal so, was jetzt die nächsten Tage und Wochen passiert, keine Ahnung. Also wer das vorhersagt, der, ja, der muss die Glaskugel haben. Aber ich sag mal so, in einem Jahr oder auch in einem halben Jahr würde es mich sehr wundern, wenn die Aktie nicht deutlich höher steht und wahrscheinlich sogar über den Rekordstellen in diesem Jahr. Denn bei BYD läuft es wirklich rund, jetzt auch noch die Expansion nach Europa, die jetzt gerade erst begonnen hat. Also da müsste schon einiges an negativen Sachen zusammenkommen, wenn das dem nicht so wäre.
NIO, schauen wir da noch drauf. Ebenfalls natürlich elektrischer, chinesischer Elektroautobauer. Und auch da haben natürlich diese chinesischen politischen Sorgen die Aktie sehr stark belastet.
Genau, dazu kam dann noch, dass NIO wohl zeitweise die Produktion in einzelnen Fabriken aussetzen musste wegen Covid-Beschränkungen, die ja China immer noch sehr strikt vollführt. Ob das Sinn macht? Nee, es macht natürlich gar keinen Sinn, aber sie machen es halt. Ich bin mal gespannt, wie lange noch, denn irgendwann wird auch China einsehen müssen, dass es so wirklich keinen Sinn mehr macht. Produktionseinschränkungen, die sind jetzt wohl wieder aufgehoben, es wird wohl wieder voll produziert. Dennoch, die Aktie hat sich von diesem wirklich, also man muss sich überlegen, seit Mitte September innerhalb von gut 4 Wochen, nicht 4 Wochen, 8 Wochen, halbiert. Wir waren ja mal noch vor einem Jahr bei 40, also geviertelt. Und da ist eine Erholung überfällig, die hat bisher noch nicht richtig stattgefunden. Und das ist natürlich jetzt erstmal kein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite kann sie natürlich jederzeit kommen. Und wer die Aktie von NIO kennt, man sieht es ja hier, was dann teilweise auch für Bewegungen nach oben möglich sind. Sowas ist jederzeit möglich. Im Moment ist die Bewertung wirklich extrem niedrig, selbst für ein so schnell wachsendes Unternehmen wie NIO. Und dazu kam auch noch so ein bisschen Rückenwind, zumindest operativ. Man hat, obwohl man diese Beschränkung hatte, im Oktober ganz gute Verkaufszahlen gemeldet, über 10.000 ausgelieferte Fahrzeuge, also fast das Niveau des Vormonats erreicht, gegenüber dem Vorjahr plus 170%. Also eigentlich alles ganz gut, nur jetzt muss die Aktie auch mal langsam reagieren.
Und da sind wir den ET7 und nicht irgendeinen, sondern deinen im Moment. Wir haben es in
den Pult schon verraten. Ja, also immer noch nie, ich habe ihn mir nur ausgeliehen. Ja,
für einen Monat geleased quasi, abonniert.
Genau, ich fahre das Auto jetzt seit einer guten Woche und abgesehen davon, dass ich es ganz, ganz schick finde, ist natürlich Geschmackssache, abgesehen von diesen Höckern da oben auf dem Dach, das ist das LiDAR in der Mitte und das sind noch 2 Kameras. Das Auto hat einen Haufen Kameras, fährt auch halb autonom, muss man sagen, aber fährt insgesamt sehr gut, von der Verarbeitung wirklich überraschend gut ich bin eigentlich ganz zufrieden, abgesehen von so ein paar kleinen Mängeln. Also ich würde jetzt nicht meinen Tesla hergeben.
Würde ich jetzt fast fragen.
Aber wenn man mir meinen Tesla wegnehmen würde, würde ich sagen, was hältst du für ein Auto? Das wäre sicherlich eine Top-Alternative. Wirklich also für ein chinesisches Auto auch von innen, von der Verarbeitung her, wirklich sehr, sehr gut.
Im Depot-Champ-Depot, wir können ja kurz teasen, heute 19 Uhr wieder auf YouTube. Ist das dein Favorit momentan? Leider vielleicht. Hättest du da lieber Tesla dabei gehabt?
Mein Favorit.
Nicht dein Favorit, aber du hast da drauf gesetzt, aus der Branche sozusagen.
Ja, ich hatte ja überlegt, ob ich BYD oder NIO nehme. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal was anderes. Außerdem fand ich NIO auch schon da interessant, weil da hatte man ja gerade seine Europastrategie vorgestellt, auch das mit dem Abo-Modell. Ja, ist jetzt noch nicht so ganz aufgegangen. Und tatsächlich, also ich habe die Aktie auch in meinem Report empfohlen. Da wird sie auch bleiben als Empfehlung beim Spiel. Muss ich mal sehen, was ich mit der Position mache, weil das Spiel geht halt nur nicht so lange, nur bis Anfang Januar. Und das muss man sich überlegen. Aber es ist jetzt schwer, also wer die Aktie nicht hat, klar, in so einen Chart reinzukaufen, macht man ungerne. Vielleicht sollte man hier erstmal einen Boden abwarten. Aber wie gesagt, bei NIO, so ein Boden, der kann dann auch mal ganz schnell zu einer kurzen Rallye werden, die man so 20-30% machen kann. Man muss sich überlegen, wenn die Aktie jetzt 50% macht, dann sind wir erst hier. Dann haben wir immer noch nicht diesen Kursabschlag aufgeholt. Also das kann sehr, sehr schnell dann auch nach oben drehen.
Wie du weiter agieren wirst, ich habe es ja gesagt, 19 Uhr immer donnerstags auf YouTube im Livestream oder bei deaktionär.tv. Jetzt schauen wir auf die Solarbranche und auch die ist ja in deinem Depot vertreten. Jetzt nicht in Form von Jinko Solar. Kommen gleich auf einen Wert, der doch drin ist. Aber Jinko
hat nicht so viel verraten, oder?
Ja, das ist so. Okay. Hoffentlich haben die Zuschauer die anderen Sendungen ja bisher gesehen und was sich geändert hat, das erfährt man heute Abend. Vielleicht kaufst du ja Jinko zu.
Ja, kann sein. Dann müsst ihr aber noch schnell was verkaufen. Kann sein. Stimmt. Ich hätte ja noch ein bisschen Zeit bis heute Abend.
Da gab es Zahlen, sehr gute Zahlen.
Jinko Solar hat wirklich sehr, sehr gute Zahlen gebracht fürs dritte Quartal. Man hat den Umsatz enorm gesteigert, die Erwartung übertroffen, beim Gewinn die Erwartung übertroffen. Man hat endlich ein bisschen mehr Marge gemacht. Das war ja immer das große Problem. Vielleicht jetzt noch nicht in dem Ausmaß, wie man sich das hätte wünschen können. Die Aktie hat reagiert. Auch hier kamen die Zahlen mitten in diese China-Panik, muss man ja schon sagen. Jetzt hat man einen Teil dieser Kursverluste wieder aufgeholt, aber das ist natürlich viel zu wenig. die Aktie müsste eigentlich in ganz anderen Regionen stehen, jetzt auch mit den Zahlen noch im Rücken. Dann hat man noch den Ausblick angehoben fürs gesamte Jahr, was jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten war. Das zeigt, und auch viele andere Solarkonzerne haben das gezeigt, dass der Solarboom wirklich jetzt voll im Gang ist, politisch unterstützt. Und Jinko Solar als größter Modulproduzent ist dann natürlich mittendrin. Und man hat sich vorbereitet, vielleicht sehen wir das nochmal, da haben wir nämlich auch eine Grafik. Ja, genau. Man hat tatsächlich in den letzten Jahren die Kapazitäten enorm nach oben gefahren. Gelb sind immer die Wafer, das Grüne sind die Zellen und das Blaue die Module. Von 2020 bis Ende diesen Jahres hat man die Modulkapazität mehr als verdoppelt, bei den Wafern sogar mehr als verdreifacht. Und sehr interessant ist auch dieser Unterschied bei den Zellen zwischen Grün und Rot. Das Rote sind nämlich die N-Type-Zellen, die erstens besonders effektiv sind und zweitens auch eine höhere Marge haben. Und da will man bis Ende des Jahres mehr als die Hälfte diese N-Zellen bauen. Und ja, das hilft natürlich auch, die Marge weiter nach oben zu treiben. Also alles gut, wenn nicht das Umfeld wäre und die China-Skepsis. Aber beides kann sich auch durchaus zumindest wieder verringern. Und soweit, ja, ich halte an der Aktie fest. Wer das auch machen will, kann es machen.
Kann deinen Worten folgen. Es gibt ja noch ein paar andere Werte aus der Branche, die nicht aus China stammen. Wir schauen mal auf SMA Solar. Und auch die hatten ja gute Meldungen. Letzte Woche schon Prognoseanhebung.
Genau, recht überraschend hat man die Prognose angehoben. Man ist ja von SMA Solar eigentlich immer gewohnt gewesen, die Prognosen werden gesenkt, mehrfach, weil man viele auch Lieferengpässe hatte. Das ist jetzt wohl deutlich besser geworden und deswegen hat man gerade die Gewinnprognose doch recht deutlich angehoben. Das hat dafür gesorgt, dass dieser Abwärtstrend gestoppt wurde. Es ging rasant nach oben. Jetzt wird das erst so ein bisschen verarbeitet. Aber ich habe es ja gesagt, die ganze Solarbranche hat ja gleich den doppelten Boom. Ich habe neulich noch mal mit einem Solarinstallateur gesprochen. Also die Anfragen nach wie vor, 30 bis 50 Anfragen am Tag. Die Preise steigen sowohl für Module als auch für Wechselrichter. Und trotzdem ist die Nachfrage enorm. Also das ist eigentlich das beste Umfeld, das man sich wünschen kann als Solarproduzent, egal Wechselrichter oder Module. Also insoweit, glaube ich, ist hier auch noch eine ganze Menge mehr drin bei SMA.
Dann schauen wir noch auf Encavis. Da gab es heute am Donnerstag Meldungen bezüglich einer Beteiligung, die man ausgebaut hat.
Jetzt haben wir erstmal SolarEdge.
SolarEdge habe ich ganz vergessen.
Da aber wir auch noch das können gut. Wir schnell abhaken. Da gibt es eigentlich auch nicht viel. Ich kann es nochmal erzählen, wie gut die Solarbranche läuft. Enphase gute Zahlen, SMA Solar Prognose angehoben, SolarEdge meldet am Montag, am kommenden Montag seine Q3-Zahlen und es ist nicht davon auszugehen, dass das Geschäft bei SolarEdge jetzt deutlich schlechter gelaufen ist.
Gut, dann haben wir es ganz kurz und knapp abgehakt, um jetzt da doch auf Encavis zu sprechen zu kommen und zu der Beteiligung, die ausgebaut wurde.
Genau, man hat eine Beteiligung ausgebaut, ich habe den Namen vergessen, der Beteiligung.
Ich habe es auch nicht aufgestellt. Aus Italien stammt
sie. Ein Italiener ist eine Solardienstleistungsfirma, die Solaranlagen betreut und auch errichtet. Encavis arbeitet mit denen schon sehr lange zusammen. Ich überlege jetzt halt den Namen, aber ich komme jetzt echt
Stern,
nicht
mehr
drauf. Ja, Stern Energy, glaube ich.
Ja.
Stern Energy, ja, Stern. Ja, müsste man jetzt das Italienische übersetzen, aber Stern Energy heißt die Firma. Hat sich 2019 mit 30% an Stern Energy beteiligt und hat jetzt die Beteiligung auf 80% aufgestockt. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man jetzt die Firma konsolidieren kann, schon in diesem Jahr, die letzten beiden Monate des Jahres und im nächsten Jahr dann komplett. Die machen ungefähr 9 Millionen Euro Umsatz, ist jetzt keine Riesenfirma, aber ja, ist natürlich noch ein schöner neues Geschäftsfeld, was man sich dazu kauft. Und nach wie vor, Mitte November kommen Zahlen, Encavis Profiteur von den hohen Strompreisen, von der vom verbesserten Solarumfeld. Und ganz oben drauf spielt immer noch die Übernahmefantasie. Nochmal, Übernahmepreis müsste mindestens 35 Euro sein und ohnehin jetzt auf dem Niveau die Aktie wirklich deutlich zu günstig. Mal gucken, ob das jetzt auch mit dieser Übernahme neuen Rückenwind gibt, kann ich mir gut vorstellen. Ohnehin, also Solar ist der absolute Favorit bis Jahresende und da muss man sich möglichst breit aufstellen, glaube ich.
Da waren ja einige Werte mit dabei.
Ja, das ist auch der Grund.
Ja, ganz genau. Nicht ganz so breit, heute zumindest in der Sendung ist das Thema Lithium vertreten, aber Livent hast du mitgebracht, denn auch da gab es Zahlen.
Ja, Livent hat, man könnte jetzt, wenn man das sieht, denken, Livent hat enttäuscht, haben sie aber gar nicht. Tatsächlich, man hat, der Umsatz war etwas schlechter als prognostiziert, der Gewinn etwas besser als prognostiziert, aber man war bei Livent natürlich verwöhnt. Die letzten beiden Quartale wurde jedes Mal die Jahresprognose angehoben und diesmal wurde sie nur fokussiert, also ein bisschen eingeengt, aber nicht angehoben, sondern nur minimal angehoben. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass offensichtlich einige Anleger enttäuscht waren. Dann war natürlich gestern jetzt auch nicht so der allerbeste Tag insgesamt an der Börse und insoweit gab es dann ein Minus von fast 10%. Das sehe ich aber eher als Einstiegschance, denn tatsächlich haben wir die Zahlen noch da.
Also ja,
die, das ist wirklich beeindruckend, was Livent liefert. Man profitiert natürlich vom weiter steigenden Lithiumpreis. Der ist übrigens in den letzten Tagen nochmal extrem nach oben gegangen. Wir sind wieder auf einem neuen Rekordhoch. Hier sehen wir mal die Zahlen in diesem Jahr. Da sieht man auch die Veränderung der Guidance. Der Umsatz soll jetzt zwischen 815 und 845 Millionen liegen. Vorher war die Spanne etwas breiter. Und der operative Gewinn zwischen 315 und 370 Millionen, vorher waren es 325 bis 375. Der Mittelpunkt ist etwas nach oben gewandert, leicht, aber im Vergleich zum Vorjahr sieht man mal den Umsatz mehr als verdoppelt und der Gewinn mehr als verfünffacht. Da sieht man es 418%. Starker Ausblick, also alles gut. Und es ist immer bei Lithium im Moment so, dass es gibt zwei, drei Analystenhäuser, die sich ja gemeldet haben und gesagt haben, der Lithiumpreis wird fallen in diesem Jahr noch und im nächsten Jahr dann noch mehr. Das hat viele Aktien belastet und der Lithiumpreis selber steigt wieder und es ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis die Aktien sich auch von diesen negativen und in meiner Ansicht nach vollkommen unbegründeten Prognosen entziehen können und dann auch wieder zulegen werden.
Und du hast ja gesagt, nach der Rücksetzer, den wir jetzt bei Livent gesehen haben, könnte man zum Einstieg nutzen, wenn man deine Ansicht teilt.
Genau.
Dann schauen wir jetzt zuletzt noch auf Robinhood und auch da
genau, wurde das Beste kommt zum Schluss.
Ja, auch da wurde Bilanz gezogen und da hat man gleich in mehrfacher Hinsicht, glaube ich, positiv überraschen können.
Ja, es gab eigentlich nur einen kleinen Haken. Der Umsatz ist etwas schwächer ausgefallen als erwartet, aber das ist eigentlich nicht so entscheidend. Ich glaube, es waren 7 Millionen weniger. Entscheidend war der Gewinn deutlich oder der Verlust, der Nettoverlust deutlich weniger als gedacht. Operativ hat man sogar einen kleinen Gewinn erzielt, auch völlig unerwartet. Das hatte man eigentlich erst in einem Jahr erwartet. Dann hat man auch von den Kundenzahlen ist man ungefähr konstant geblieben. Auch das ist positiv. Man hat die Kosten enorm gesenkt. Das hat auch zu diesem Gewinn geführt. Und das ist das Beeindruckendste eigentlich. Das sind die Zinseinnahmen. Denn Online-Broker verdienen unheimlich viel Geld, zumindest in normalen Zinsphasen mit den Zinseinnahmen der Kundengelder, die nicht investiert sind. Das sind ja ein paar Milliarden, die da rumliegen. Und da sieht man eigentlich ganz gut, man hat auch in den schwachen oder in den Niedrigzinsphasen 20 und 21 Geld verdient, aber jetzt natürlich mit den steigenden Zinsen hat man die Zinseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt auf 128 Millionen Euro. Das sind die Zinsumsätze, aber in dem Fall ist Umsatz dann doch eher gleich Gewinn. Also insoweit toll. Und man sieht auch, die Aktie hat schon zugelegt im Vorfeld. Jetzt gestern gab es natürlich in dem schwachen Markt ein Minus, aber nachbörslich hat sie dieses Minus schon längst wieder aufgeholt. Und wenn diese Marke von etwas über 12 Euro fällt, dann ist ordentlich Platz nach oben. Wir waren vor einem Jahr, man sieht es, bei fast 40 Dollar und soweit. Eine schöne, interessante Geschichte, profitiert auch so ein bisschen klar vom Anlegerinteresse, was so langsam zumindest wieder zurückkommt, von den Zinsen wie gesehen und dann auch vielleicht so ein bisschen vom Comeback der Kryptos, die ja auch zumindest wieder ein bisschen sich bewegt haben. Also es ist eine Wette auf viele Dinge. Vielleicht noch ganz wichtig, Börsenwert 9,5 Milliarden, 6,2 Milliarden Cash, also zwei Drittel des Börsenwertes wird mit Cash abgesichert.
Und ich glaube, Robinhood könnte heute Abend auch in der Sendung nochmal Thema werden. Ich will da nicht zu viel verraten. Okay, dich sehen wir also heute Abend, 19 Uhr. Danke erstmal für den Moment. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Ansonsten bis zum nächsten Mal.